ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
So sollte jedes neue Jahr beginnen. Jeder, der sich gerade auf die Reise durch die ARD-Audiothek gemacht hat, wird hoffentlich im Eukalyptuswald richtig abgebogen sein, denn dann genau landet er hier bei dieser neuen Folge von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Und heute habe ich hier zu Gast Juliane Ladensack. Koalas dürfen Sie Jule nennen. Und da sind wir auch schon bei den Tieren, um die es uns heute geht. Aber erstmal, Jule, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute mal wieder mitmachst.
Freut mich auch, dass wir uns mal wieder sehen.
Ja, vielen Dank. Und wir haben uns gleich das Zaubertier schlechthin rausgesucht, was zumindest bei den meisten einfach den größten Effekt auslöst. Das ist ja einfach so. Das ist der Koala. Den haben wir ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal gehabt mit deinem Kollegen Philipp Hünemeyer. Ganz wichtig bei solchen Fortsetzungsgeschichten ist immer das, was bisher geschah. Jule, wie groß ist gerade euer Bestand? Mit welchen Tieren hast du es hier jetzt gerade zu tun?
Also wir haben quasi jetzt 1,2. Das heißt einfach ein Männchen und zwei Weibchen.
Ja.
Wir haben unseren Juma als Männchen bekommen. Und dann haben wir noch unsere Elinga und unsere Mandy, die halt schon seit Längerem da ist.
Juma und Elinga sind noch relativ frisch hier. Wie ist das denn gerade bei so neuen Tieren? Brauchen die eine Eingewöhnungszeit oder geht's schnipp und die sind bei euch sofort dicke mit euch?
Die brauchen schon eine Eingewöhnungszeit. Wir haben das Glück, dass wir zwei nette Tiere aus Duisburg bekommen haben,
ja, die
sehr, sehr freundlich sind und vor allem auch unsere Elinga liebt es sogar, rumgeschleppt zu werden und will dann manchmal gar nicht mehr runter. Das Problem hatten wir heute erst.
Ja, ja.
Das kann sich aber auch alles im Alter dann noch ändern. Ne? Also unser Juma ist jetzt erst 4 geworden. Quasi, da sagt man so, ist so die Zeit, wo die Männchen dann richtig geschlechtsreif sind. Also das kann sich vom Verhalten her auch noch ändern. Am Anfang war der auch so, dass er einen selber mal angeklettert hat, das nimmt. Das macht er mittlerweile nicht mehr so. Also da merkt man schon, dass da ein kleiner Wandel auch vom Charakter her stattfindet.
Ja.
Kann sich auch noch ganz ändern, aber wir hoffen natürlich, dass es so ein umgängliches Männchen bleibt. Und unsere Elinga ist bis jetzt auch eine ganz liebe, kann sich aber auch noch ändern, dass sie nicht mehr ganz so verschmust oder sowas ist.
Was haben wir denn jetzt plötzlich für eine Geräuschkulisse im Hintergrund?
Das ist tatsächlich jetzt unsere Kühlzelle, wo unser Futter für unsere Koalas drin gelagert ist. Da hören die Leute das auch gleich mal live mit.
Ja, das ist euer Eukalyptuswald sozusagen.
Unsere Geräuschkulisse, was wir tagtäglich hier haben.
Die ist speziell auf jeden Fall. Aber wir kommen zum Eukalyptus noch. Erstmal die drei. Ich glaube, dass das an das Einzelgängerische kann ich mich noch erinnern. Die drei haben jetzt hier vermutlich nicht viel miteinander zu tun oder sind die irgendwie schon ein bisschen scharf aufeinander?
Tatsächlich sind die zwei Weibchen zusammen. Aber es sitzt trotzdem immer jeder, sag ich mal, so in seiner Astgabel. Die dulden sich, die fressen auch mal zusammen an einer Stelle. Aber das ist jetzt nicht so wie bei anderen Tieren, wie bei Affen oder so, dass die gezielt zusammen kuscheln.
Ja.
Sondern es sitzt wirklich immer so ein bisschen jeder an seinem Punkt. Man trifft mal aufeinander und dann ist auch wieder gut.
Ja.
Beim Männchen, der ist tatsächlich alleine. Außer zur Paarungszeit, da lassen wir ihn dann ab und zu mal mit zu den Weibchen, damit der da auch die Bekanntschaft machen kann und wir hoffentlich in Zukunft dann auch Jungtiere haben.
Mandy ist ja ein bisschen, sagen wir mal, die große Schwester dann in dieser Runde. Oder gibt es ja sowas wie eine Hierarchie? Also trumpft sie zum Beispiel eben gegenüber Elinga jetzt schon ein bisschen auf?
Nee, wirklich? Das merkt man tatsächlich nicht so. Also am Anfang, wo wir sie zusammengelassen haben, da hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass Mandy die Dominantere so ein bisschen war und auch Elinga so ein bisschen gezeigt hat, das sind hier meine Lieblingsplätze.
Ja.
Das hat sich aber relativ schnell gegeben, sodass jeder eigentlich überall mal sitzt.
Und wie zeigt sie das? Hat sie sie dort weggeschubbt oder ist sie ihr zu sehr auf den Pelz gerückt, dass sie dann freiwillig ging?
Na, am Anfang sind sie immer mal aufeinander getroffen, haben dann immer geschnüffelt oder dann wird halt auch mal so vorsichtig mit der Hand mal so nicht richtig gehauen, das wäre jetzt viel gesagt, aber so mal getätschelt, sag ja, ich mal. Und oder was sie auch ganz gerne machen, wenn sie nicht wollen, dass der eine auf der Stelle sitzt, wo sie jetzt hinwollen, dann klettern die mit dem Hintern voran und quetschen sich einfach dazwischen, sodass der andere einfach weggeschoben wird.
Und das würde man dann bei Koalas schon aggressives Verhalten nennen, oder? Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass dieses Tier mal, seinen Unwillen klar zum Ausdruck bringt.
Ach na ja, das geht schon. Also man darf die auch nicht unterschätzen. Man kennt das immer nur so, dass die, sag mal, rumgetragen werden, dass die lieb sind. Aber es gibt auch bei den Koalas ganz andere Kaliber. Zum Beispiel unser Tinaru, den wir früher hatten, der wollte dann, wo umso älter er geworden ist, gar nicht mehr auf den Arm genommen werden. Also der ist da richtig fruchtig geworden. Ich durfte auch in Duisburg schon ein Männchen kennenlernen. Also das war jetzt auch nicht so ein freundlicher Geselle.
Ja.
Unser Obi war zum Beispiel sehr lieb, solange du ihn nicht auf den Arm genommen hast. Dann wollte er auch nicht und hat dann auch versucht, so immer in die Fingerspitzen zu zwicken. Ja, ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also man darf sich, du musst trotzdem im Hinterkopf behalten, dass das immer, sag ich mal, keine Haustiere sind und auch keine Kuscheltiere. Auch wenn das im ersten Schein immer so wirkt, die müssen sich im Endeffekt nur mal erschrecken. Es können dann einfach nur, weil sie weg wollen, versuchen wegzuspringen oder so nach einem zu greifen oder sich wollen umgreifen und kratzen dich dabei. Das würde schon reichen. Also das muss man auch wirklich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Aber wie schaffst du das für dich zum Beispiel, das immer wieder nach vorn zu holen? Also ich bin ja jedes Mal verblüfft, auch wenn ich die Bilder von euch hier sehe. Es ist ja wirklich, als ob man sein Kind auf den Arm nimmt, ganz langsam steigt es dort auf, als wäre man quasi als Sänfte schon gebucht für dieses Tier. Und da muss man sich doch im Kopf erstmal klar machen, Moment, Moment, das ist ja jetzt gerade nicht die Kuschelabteilung vom Kaufhaus, sondern das ist tatsächlich ein Tier, wo ich aufpassen muss. Musst du dich da immer mal wieder wachsam machen?
Da muss man sich immer wieder wachsam machen. Das machen auch die Tiere manchmal, ne? Weil mit manchen Sachen kann man ja auch gar nicht rechnen, wenn plötzlich ein lautes Geräusch oder sowas ist. Es ist aber jetzt hier bei uns, sage ich mal, noch kein irgendwie wirklich mal was Schlimmeres passiert. Ne? Logischerweise, sonst würden wir das auch nicht mehr so handhaben. Aber zum Beispiel bei unserem Budi, was unser Jungtier war, da war es so, als Jungtier mit dem konnten wir auch alles machen. Und umso älter der geworden ist, umso stürmischer ist er, sage ich mal, auch geworden. Und da hat er mir zum Beispiel auch mal so in die Jacke reingezwickt und sowas. Ne? Ja. Das sind dann schon so die ersten Anzeichen, wo du für dich dann auch weißt, okay, bei ihm ändert sich jetzt gerade verhaltensmäßig irgendwas, da müssen wir ein bisschen ein Auge drauf haben, da stimmen wir uns auch alle immer gut ab, dass dann auch jeder Bescheid weiß. Und an sich kennen die Tiere das ja auch, wir arbeiten ja tagtäglich mit denen.
Ja, ja, ja.
Da kann man das, glaube ich, eigentlich immer ganz gut einschätzen.
Werden die denn auch mal hektisch? Also, dass mir, sagen wir mal, für euch jetzt zum Beispiel auch mal Reis ausnehmen, weil es ihn gerade nicht passt?
Das kommt schon auch vor, gerade wenn die Weibchen auch in der Hitze sind. Dann sind die natürlich generell schon nervöser, wollen auch nicht so unbedingt auf den Arm genommen werden. Da merkt man auch, da bleiben die auch nicht so still auf der Waage sitzen. Dann wollen die relativ schnell wieder runter. Und Mandy ist zum Beispiel auch so, die möchte ganz gern nach dem Wiegen runtergesetzt werden, weil die lieber selber zurückläuft. Und da merkt man richtig, wie die mit den Hinterbeinen dich von dir wegdrückt. Und wenn die nicht gehalten werden wollen, dann kriegst du die auch im Guten nicht gehalten. Dann musst du die dann auch runtersetzen.
Aber so ein Springen von Ast zu Ast, sowas machen sie jetzt nicht? Oder ist da manchmal auch wirklich Tempo drin?
Da ist schon manchmal richtig Tempo drin, auch vor allem, wenn es um die Paarung geht.
Ja.
Also da geht es erstens mal sehr aggressiv zu. Da sind die Koalas auch schnell mal ein Knäuel. Sehr lautstark kann es auch zugehen. Wirklich, da wird sich gekratzt, gebissen, nacheinander geschlagen. Da denkst du manchmal schon, okay, ich würde gerne dazwischen gehen, aber das muss man dann auch ein Stück weit lassen, weil das ist in der Natur auch nicht anders. Und gerade, also du hast sehr springfreudige Koalas oder welche, die so ein bisschen die gemütlicheren Typen sind. Unsere Mädels springen nicht so. Aber zum Beispiel unser Budi, der war noch so voller Tatendrang, der ist immer manchmal wie so ein kleines Flughörnchen durchs Gehege geflogen.
Geschickt oder auch mit Unfällen?
Manchmal geschickt und manchmal auch ungeschickt. Also wir haben auch schon, wir haben ja Video kam über Nacht quasi auf die Kamera. Also da haben wir dann auch schon immer mal gesehen, wo er quasi, sag ich mal, so richtig jugendlich war, sich austesten wollte, da ist er dann auch das ein oder andere Mal schon abgesegelt. Ne? Aber die sind auch robuster, als man denkt, also müssen sie auch, es ist jetzt nicht so, dass die sich gleich schwerst verletzen, wenn sie mal irgendwo runterfallen. Die sind dann ja doch auch relativ kompakt, so was ihre Körperform angeht. Aber da haben wir uns auch erschrocken, aber da war am nächsten Tag zum Beispiel gar nichts.
Und tut er dann so wie, ach, ist gar nichts gewesen, mir ist was passiert, oder bleibt er dann da unten erstmal eine Weile beleidigt sitzen?
Na, ich glaube, manchmal sind sie dann wahrscheinlich, wie es uns selber auch gehen würde, selber erstmal kurz ein bisschen erschrocken.
Ja, ja.
So, okay, ich habe mich doch ein bisschen vielleicht überschätzt. Und dann geht es aber meist weiter, weil man muss auch überlegen, für so einen Koala ist es auf den Boden zu gehen immer eine Gefahr. Ne? Rein theoretisch haben die in Australien eigentlich keine natürlichen Feinde, aber durch die eingeschleppten Hunde, Katzen, was auch immer. Autos ist bei denen ein sehr, sehr großes Problem, wenn sie die Straßen überqueren. Sicherer fühlen die sich natürlich oben in den Bäumen, deswegen machen sie das halt auch die meiste Zeit. Aber bei uns müssen sie natürlich immer mal, um auf andere Bäume oder auf die andere Seite zu kommen, auf den Fußboden gehen. In der Natur sind die Reviere sehr zerstückelt.
Ja.
Zum Beispiel, um an den nächsten leckeren Baum zu kommen, auf den sie jetzt Lust haben, müssen sie halt mittlerweile relativ lange Strecken laufen, was früher halt geschlossene Wälder waren, die jetzt aber zum Beispiel durch Straßen zerstückelt sind. Dadurch überqueren die oft Straßen und da werden leider immer sehr, sehr viele auch überfahren. Also auch nicht nur Koalas, auch Kängurus, wie das wirklich bei vielen Tieren auch das Problem immer ist.
Koalas sind doch bestimmt Heiligtümer bei sich im Land, oder? So berühmt und so anerkannt und so beliebt, wie dieses Tier ist. Oder hat der Koala in Australien tatsächlich zu kämpfen?
Ich denke, dass der Koala schon in Australien eine sehr beliebte Art ist, auch eine Flaggschiffart. Ich sage mal, jeder, wenn er an Australien denkt, verbindet das mit Koalas oder Kängurus.
Genau. Und das klingt ja als nach besonders viel Schutzanstrengung oder so in Australien. Oder ist tatsächlich auch der Koala eine bedrohte Tierart?
Sie waren eigentlich nicht bedroht, sind aber jetzt durch die Brände der letzten Jahre ein bisschen leider in der Skala nach oben gerutscht, weil da wirklich sehr viele gestorben sind und natürlich auch riesige Flächen wieder an Wäldern gestorben sind. Und demzufolge, wenn es einen Koala getroffen hat, hat es natürlich auch viele andere Tiere getroffen, über die natürlich keiner redet, weil man sie nicht kennt.
Ja. Ne?
Und deswegen sind die schon mittlerweile recht bedroht. Und auch die, man darf ja auch immer nicht vergessen, die Zoobestände, da ist ja kein Koala mehr aus der Wildbahn jetzt alle. Zumindest jetzt in den außerhalb von Australien. Das sind alles zoogeborene Koalas. Deswegen muss man da natürlich auch gucken, dass der Genpool immer so schön groß wie möglich gehalten wird, weil es aus Australien Tiere zu bekommen schon relativ schwer ist.
Da muss ich mal fragen, so niedlich wie der Koala ist, kann ich mir den ja wahnsinnig gut als Haustier vorstellen. Zumindest in Australien, ist der dort ein beliebtes Haustier oder haben sie da auch die Hand drauf?
Da haben sie, glaube ich, auf ihren Tieren haben sie schon sehr die Hand drauf. Also es gibt viele, die solche Sachen ehrenamtlich machen, die dann zum Beispiel, haben wir auch eine ganz nette Kollegin, die wir aus Australien kennen, die ist zum Beispiel so, die machen in so einer Koala-Auffangstation, da arbeiten auch ganz viele Leute ehrenamtlich. Zum Beispiel sind die so organisiert, wenn die einen Anruf kriegen, dass dann überfahrener oder angefahrener Koala ist, wird er halt eingesammelt von denen. Und wenn da natürlich, sag ich mal, ein Überfahrener ist und es auch noch ein Weibchen ist, gucken die dann immer im Beutel, ob da ein kleines Joey drin ist, also ein Jungtier.
Ja.
Und dann wird das versucht halt aufzupäppeln. Sowas ist in Australien schon gang und gäbe. Man kennt auch viele Videos, dass die Leute zu Hause kleine Kängurus aufziehen, kleine Wombats aufziehen, kleine Koalas aufziehen. Da wird schon relativ viel von den Leuten gemacht. Die lieben halt, glaube ich, schon auch ihre Tierwelt in Australien. Aber machen könnte man natürlich immer mehr.
Da komme ich nochmal auf den Moment zurück, wo die Koalas ganz zu zweit sind. Du sagst, es geht dort schon auch bei euch relativ forsch oder aggressiv zu. Von wem denn aus? Also bedrängt er sie oder ist sie die Dominante in so einer Runde?
Kommt auch ein bisschen aufs Tier, glaube ich, an. Unsere Mandy ist zum Beispiel ein sehr dominantes Weibchen. Da war es am Anfang so, wo wir sie mit unserem Yuma zusammengesetzt haben. Da hat sie immer richtig gerufen, wurde sie hintergesetzt, hat es ihm so entgegengeklettert, hat ihm auch mal eine gepatscht. Dann waren sie auch teilweise ein Knäuel. Das ging dann manchmal von ihr aus. Da hatte er sogar am Anfang ein bisschen Schiss.
Also so nach dem Motto, komm her, geh weg.
Also es ist ein normales Verhalten, dass das Weibchen immer wieder auf das Männchen zugeht und sich im Endeffekt anbietet und dann wegklettert, dass das Männchen hinterher kommt. So, da gehört das im Endeffekt zu denen, ihren ganzen Paarungsverhalten dazu.
Der Reiz eines Rendezvous sozusagen.
Genau, aber das hat sich jetzt aber ein bisschen gewandelt. Mittlerweile sind sie, glaube ich, von der Dominanz gleich.
Okay.
Du merkst auch, dass es jetzt schneller zur Sache geht, sag ich mal. Weil jetzt bald, glaube ich, geklärt ist, was beide wollen. Er musste das ja am Anfang auch, dadurch, dass er jetzt, sag ich mal, so in seinen Anfängen ist, Paarungsverhalten, musste er das natürlich auch erstmal alles ein bisschen lernen.
Und
was mache ich, wie mache ich das?
Wie oft suchen die einander? Ist das jetzt nur einmal im Jahr? Oder?
Nee, das kommt mehrmals vor. Also man sagt, wenn man so in der Literatur liest, sagst du, dass die so den eigentlich so jeden Monat ungefähr einen Zyklus haben könnten, aber uns ist schon aufgefallen, dass die bei uns das gar nicht so regelmäßig haben, dass zum Beispiel über die Sommermonate eher ein bisschen Pause war und wir das Gefühl, also ist, so ist mein Gefühl,
ja, ja,
ist vielleicht auch von Tier zu Tier ein bisschen unterschiedlich, dass jetzt so über die Wintermonate, dass du merkst, dass die mehr in die Hitze kommen, was auch dafür sprechen würde, dass ganz viele Koala, weil Jungtiere auch immer in den Wintermonaten geboren werden. Wenn man an unseren Yuma denkt und unsere Erlinger, die sind beide im November geboren.
Ja.
Mandy ist im Januar geboren. In der Natur sind die natürlich auch ein bisschen saisonabhängig. Die haben ja auch Trockenzeiten und welche, wo, sag ich mal, das Futter wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sprießt. Weil wenn die Jungtiere haben, ist schon auch Voraussetzung, dass gute Futterqualität und gutes Futter da ist. Sodass die, sag ich mal, ihre Paarungszeit wahrscheinlich eher in die Saison legen, wo das Futter besser ist.
Woran spürt ihr jetzt zum Beispiel, dass sie in der Hitze ist, dass es soweit ist? Also bittet sie euch da ans Gitter und sagt, ich würde jetzt gern den Herrn sehen? Oder, also ich meine, es ist ja nicht ganz ohne, die aufeinander zuzulassen.
Ja, ein bisschen Risiko ist immer dabei. Ne? Wir haben im Endeffekt können Yuma immer zu den Weibchen am Sichtgitter, die haben quasi nur ein Sichtgitter zwischen den Gehegen, Kontakt aufnehmen. Du siehst dann, dass die Weibchen vermehrt hingehen oder er vermehrt an dem Sichtgitter ist. Die sind dann viel mehr auf dem Boden unterwegs. Also eigentlich schlaf früh, sage ich mal, ist es oftmals so das Bild, wenn man kommt, ein schlafender Koala, weil die ganze Nacht unterwegs waren.
Okay, ja.
Man sieht aber zum Beispiel, wenn sie wirklich heiß sind, dann kommt es auch vor, dass die tagsüber mal auf dem Fußboden rumlaufen oder wir haben ja auch die Videoaufnahmen, dass die ganze Nacht sehr aktiv auf dem Boden rumgelaufen ist und regelrecht, sag ich mal, nach dem Männchen sucht, wie es in der Natur auch wäre, weil die haben ja trotzdem ihre Reviere aneinander und da muss sich jeder auf den Weg machen und an dem Punkt, an den Reviergrenzen treffen, die sich dann im Endeffekt, so ist es hier dann auch. Und dadurch, dass alle bedeutend mehr unterwegs sind, weil der Koala hat ja nicht, sag ich mal, so viel Energie zu bieten, ist es so, dass die in der Zeit dann meist auch eine relativ große Menge abnehmen in einer kurzen Zeit, weil die viel mehr unterwegs sind als normal. Wir wiegen diese regelmäßig, da ist das auch immer ein gutes Zeichen. Okay, die nehmen ab, ein bisschen darauf achten, ob vielleicht eine Hitze ist. Und wenn wir die gewogen haben, machen wir es manchmal halt dann auch auf Verdacht, dass wir die zusammensetzen.
Aber es klingt so gerade durch das Nachtaktive, als ob ihr relativ viel Fernsehen schauen müsst, sozusagen, um eure Tiere ja kennenzulernen.
Das geht schon, aber auch da kann man, sage ich mal, viel reininterpretieren. Weil wenn man so sieht, die sind auch so nachts viel unterwegs, weil irgendwann müssen die ja auch mal fressen. Und was auch ein gutes Anzeichen ist, wir haben ja quasi unsere Eingänge, wo wir mal reingehen in die Gehege. Oftmals setzen die dann dort auch Urin ab, also markieren das quasi auch.
Sind die denn beide, sagen wir mal, gleichzeitig liebesbereit? Und wurde er dann jetzt zu beiden reingelassen? Stelle ich mir Konfliktpotenzial vor?
Wir haben tatsächlich schon alle Optionen gehabt,
ja,
wo wir ihn mit beiden Weibchen zusammen hatten. Wir haben aber auch schon gehabt, wo er mit einem Weibchen nur hatte. Das ist auch immer ein bisschen nach Gefühl, was wir gerade denken. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Weibchen immer zum gleichen Tag in die Hitze kommen. Das ist nicht so.
Und da ist auch untereinander bei den Weibchen dann jetzt kein Streitpotenzial oder sowas?
Nee.
Klassische Dreiecksgeschichte, nee, das funktioniert.
Nee, das ist eigentlich. Man muss eher aufpassen, wenn man sie, sag ich mal, zu ihm setzt, dass die Mädels dann nicht zu garstig werden zu ihm. Weil, sagen wir mal, nach der Paarung ist es ja trotzdem dann erledigt, dann geht wieder jeder seiner Dinge und dann sehen die Mädels dann oftmals schon auch zu, dass sie das Männchen aus dem Revier kriegen. Da wird er dann auch schon mal ein bisschen...
Er hat seinen Dienst gemacht und darf abtreten sozusagen.
Genau, aber das, du siehst auch, dass er dann auch seine Ruhe haben will irgendwann.
Ja, okay.
Also wenn der Paarungsakt war, ist es dann wirklich so, dass jeder in seiner Astgabel sitzt und meist schläft, frisst oder sonst irgendwas. Wir hatten es auch schon, wir haben sie oft auch schon über Nacht zusammen gehabt zum Paaren, weil sich das einfach bewährt hat. Und da haben wir, hat zum Beispiel Yuma immer die Möglichkeit, hinten wieder seine Boxen aufzusuchen, dass die sich einfach alle aus dem Weg gehen können. Und dann ist er frühs meist immer wieder hinten in seinem Revier.
Ihr habt ja schon relativ große Fluktuation bisher gehabt. Tiere waren da, sind wieder abgegeben worden, kamen neue dazu. Ist das so üblich bei den Koalas oder war die Konstellation bei euch hier ein bisschen schwierig?
Nö, eigentlich alle Tiere, die wir doch hatten, sind relativ lange hier bei uns gewesen. Obi hat uns ja, sag ich mal, nur verlassen, weil er leider gestorben war.
Ja.
Unser Budi musste weggehen, weil er, sag ich mal, ja der Sohn quasi von Mandy war. Der ist jetzt quasi im Planken da, das neue Zuchtmännchen. Aber im Großen und Ganzen bleiben eigentlich viele Koalas immer an einer Stelle.
Und Tina Ruh?
Tina Ruh ist zum Beispiel quasi auch als Zuchtmännchen nach Duisburg gegangen.
Ein neues Leben sozusagen.
Genau.
Da sich jetzt die Kühlzelle geräuschtechnisch ein bisschen zurückgezogen hat, will ich aber trotzdem natürlich jetzt aufs Futter eingehen. Ich sehe da hinten diese lange nach unten führende Liste mit Begriffen, die ich nicht vorlesen kann, aber die du wahrscheinlich prüfungsmäßig mir jetzt herbeten könntest. Du bist auch Eukalyptus-Fachfrau inzwischen?
Ich bin Eukalyptus-Fachfrau. Sorten, die wir immer haben, die kennt man auch mittlerweile, also brauchen wir auch kein Schild mehr. Aber es kommen manchmal auch Sorten dazu, weil die Gärtner testen sich auch aus, weil wir müssen auch in den Gewächshäusern nicht irgendwelche Sorten haben, die vielleicht gar keiner frisst.
Ich sehe da hinten so ungefähr 30 Schilder mit Magnet dran.
Ja, 30 Schilder haben wir so ungefähr.
Das ist so die Auswahl, die ihr anbietet, ja?
Das schwankt immer mal ein bisschen. Man hat so seine Hauptsorten, die eigentlich auch immer da sein müssen, weil die halt so die beliebtesten Sorten sind, wie zum Beispiel Camaldulensis. Robusta ist eine sehr beliebte Sorte, Terreticornis.
Wie warst du denn vorher so, sagen wir mal, befreundet mit Eukalyptusduft? Musste das erst zu deinem Geschmack werden?
Ach nee, tatsächlich, sage ich mal so, als Badezusatz hat mir das schon immer ganz gut gefallen. Aber
das
kann man nicht mit dem Eukalyptus vergleichen, den wir hier haben. Also hier gibt es schon Sorten, die, sage ich mal, so wie Badezusatz riechen, aber es gibt auch Sorten, die möchte man nicht in der Wanne schwimmen haben, weil das ist nicht so angenehmer Geruch.
Aber darf ich mir das jetzt nicht so vorstellen, dass du in der Badewanne liebst und merkst, das könnte ein Robusta als Essenz gewesen sein?
Nee, ich glaube, so schlimm ist es dann doch noch nicht.
Okay. Wie schnell wechselt denn der Geschmack? Ich habe gehört, ihr solltet auch gerne immer mal was Neues geben, weil der Koala das schon ein bisschen auch von euch erwartet.
Na, wir geben jedem Koala 5 Sorten am Tag, dass er immer die Auswahl hat. Weil man darf nicht vergessen, dass nicht alle Eukalyptus-Sorten also für den Koala geeignet sind. Es gibt ja mehrere hundert, je nachdem, wo man guckt, in welcher Literatur. Ich habe schon was von 600 gelesen, ich habe schon was von 100 Sorten gelesen. Und man sagt, so 70 bis 80 davon ist auch nur der Koala. Und man darf auch nicht vergessen, in der Natur sind oftmals in den Revieren, wo sie wohnen, gar nicht so viele Sorten vorhanden. Da hast du mal 3-4 Sorten. Was da an Bäumen wächst, da wächst oftmals gar nicht so eine breite Fülle an verschiedensten Sorten.
Ihr habt ja einen Großmarkt, glaube ich, schon,
oder? Deswegen ist der Koala im Zoo eigentlich schon sehr verwöhnt, was das angeht. Und aber die Zusammensetzung von den Blättern ändert sich im Laufe des Jahres. Im Endeffekt darf der Koala einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten, weil der Eukalyptus ist ja für andere Tiere giftig.
Ja, ja.
Durch Giftstoffe, Phenole, die ganzen ätherischen Öle, die im Endeffekt da auch drin sind, sie ist auch schwer verdaulich. Und er kann manche Sachen auch nur in geringen Mengen essen, dass der über seinen Wert nicht hinausgeht, weil das sonst auch Probleme bekommen könnte. Und damit das nicht zustande kommt, bieten wir 5 verschiedene Sorten an, dass die quasi immer die Auswahl haben. Also wir füttern eigentlich viel mehr, als er fressen würde. Es sollte auch immer was übrig sein.
Aber diesen Wert, den du da sagst, den du da nanntest, kontrolliert er den selbst oder müsst ihr da aufpassen, dass er...
Nee, das kontrollieren sie selbst, das macht ja in der Natur auch keiner für sie.
Ja.
Deswegen kann man die Koalas halt oft auch beobachten, wie sie wirklich sich so die Äste ranziehen. Dann wird dran geschnuppert.
Ja.
Und wahrscheinlich, wenn sie es für gut befinden, dann wird das halt erst gefressen. Deswegen haben die doch auch so eine große Nase, weil die viel mit dem Geruch sind, auch arbeiten. Und man merkt auch zum Beispiel bei gewissen Sorten, vielleicht sind da auch nur mal 2-3 Spitzen abgefressen, weil er dann vielleicht einfach festgestellt hat, okay, das ist heute nicht so das Richtige für mich.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Sag mal, in eurer Kühlzelle würde jetzt mal ein Wirbelstrom toben. Danach liegt alles durcheinander. Würdest du anhand der Pflanzen erkennen, das ist, ich lese mal da hinten was, Vimanalis oder das ist jetzt eindeutig Punctata und könntest du das wieder ordnen?
Also ich würde mal sagen 80% ja.
Das ist einfach durch das tägliche Arbeiten? Damit
durch das tägliche Arbeiten, weil die Blätter sehen ja auch alle unterschiedlich aus.
Ja.
Zum Beispiel, wir haben eine Sorte Citriodora, sie riecht halt wirklich, wie das der Name Programm, die riecht so richtig zitronig. Dann hast du zum Beispiel Progeriana, den erkenne ich immer schon am Geruch, weil der so ein, ich kann es auch gar nicht beschreiben, wie der Geruch ist, aber der hat so einen ganz eigenen Geruch. Globulus zum Beispiel auch. Ja, Robusta riecht immer gar nicht so doll, aber da sehen die Blätter so ein bisschen aus wie vom Gummibaum. Also komplett unterschiedliche Blätter, komplett unterschiedliche Gerüche, das kriegt man schon irgendwie hin, wenn man tagtäglich dann damit arbeitet. Dadurch, dass wir die Sorten ja auch jeden Tag notieren, sage ich mal, stellst du die in die Vase, schreibst den Namen immer noch dazu, dann prägt sich das halt auch einfach im Laufe der Zeit ein.
Hat denn bei diesem, sagen wir mal, speziellen Magen der Koala auch mal Magenbeschwerden? Also merkt ihr mal, dass es dem Koala auch nicht gut geht?
Kommt sicherlich schon auch mal vor. Deswegen haben die zum Beispiel hinten drin auch diese Haierde stehen. Also die essen in der Natur zum Beispiel auch mal, gehen die auch mal auf den Fußboden runter, essen ein bisschen Mutterboden, um gewisse Sachen zu neutralisieren. Okay. Oder fressen auch mal Kohle. Das machen ja auch viele andere Tiere, Affen zum Beispiel. Von Rehen ist das auch bekannt, wenn die mal so Giftpflanzen gefressen haben, dass die so das auch ein bisschen neutralisieren.
Die haben so einen eigenen inneren Heilplan dann sozusagen?
Ja, schon.
Okay.
Das kriegen die schon alles immer alles ganz gut hin. Also wie alle anderen Tiere ja im Endeffekt auch, für so ein Reh sagt, dem sagt ja jetzt auch keiner, das darfst du essen, ja. Da steht ein Schild dran, giftig, ja, ja, bitte nicht das, essen.
Genau, und zum Arzt gehen ist auch nicht einfach so möglich draußen.
Sagen wir es mal so, das brauchen meist nur wir Menschen, Schilder, wo das draufsteht.
Und da frage ich mal noch zur persönlichen Hygiene eines Koalas, ist das eigentlich ein sehr sauberes Tier?
Nee, das sind sie tatsächlich nicht, also sie sind schon saubere Tiere, dass sie jetzt nicht verklebt oder sowas aussehen, weil ein Koala, der irgendwie verklebtes Fell hat, da ist irgendwas anderes im Argen. Ja, ist ja, ja eigentlich wie auch bei den meisten Tieren. Sie haben keine festen Kotplätze. Sie kacken und urinieren da, wo sie gehen und stehen.
Okay.
Also man findet den Kot im ganzen Gehege. Da wechseln die ja auch immer die Bäume, sodass sie da schon gucken, glaube ich. Die müssen ja auch gucken. Darf nicht vergessen, bei dem Weibchen ist trotzdem der Beutel ja auch immer relativ nah an den Sitzästen, da passen die, glaube ich, schon auf, dass das alles ein bisschen in der Art sauber gehalten wird.
Weil du gerade den Beutel ansprichst, wir haben am Anfang gesagt, was bisher geschah, jetzt wollen wir am Ende natürlich auch vorausblicken. Wie oft schaut ihr denn jetzt zum Beispiel nach, ob jetzt tatsächlich im Beutel sich schon was tut? Ist jetzt vielleicht sogar schon ein Zeitpunkt, wo ihr denkt, ja, jetzt könnte was passieren? Ich meine, wir haben ja nun gerade Winter, da könnte ja was gehen.
Naja, sagen wir es mal so, unser Juma hat jetzt erstmal das Alter erreicht. Ne? Man sagt immer so, die Männchen decken erfolgreich mit 4 Jahren.
Ja.
Sodass wir da jetzt, sage ich mal, mittlerweile drüber nachdenken können, ob es vielleicht jetzt nicht immer mal klappen könnte.
Aber es würde euch schon im Moment noch überraschen, dass es passiert. Also im Moment klingt das so nach einer 20-prozentigen Chance. Ja,
bei unserer Alinga, die ist auch noch sehr jung. Die ist auch jetzt erst 3 geworden. Und die macht noch nicht so richtige Anstalten für eine Hitze. Da wäre ich tatsächlich sehr überrascht, wenn das jetzt schon klappen würde. Wenn es bei Mandy und Juma klappen würde, wäre ich jetzt nicht überrascht, weil Mandy hat schon mal erfolgreich aufgezogen und Juma hätte jetzt das perfekte Alter.
Und das würdet ihr dann sehen, wenn was im Beutel wackelt? Ich meine, das ist ja immer noch so ein wahnsinnig kleiner Mini-Koala, der da ist. Oder
sagen wir es mal so, man merkt es, glaube ich, eher, wenn, also man kann es immer nur deuten.
Ja.
Weil sie oftmals, sag ich mal, wenn du Glück hast, kannst du natürlich auch die Geburt sehen. Aber da musst du es schon wie ein 6er im Lotto, dass du das mitkriegst, weil das natürlich auch oftmals nachts dann auch stattfindet, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt und sowas. Beim Koala ist es ein bisschen anders wie beim Känguru. Das Känguru macht, sag ich mal, so eine kleine Leckspur bis zum Beutel, dass das rein den Weg findet, reingraben muss, aber das beim Koala ist der Weg nicht so weit in den Beutel, das macht keine, also es ist eigentlich wirklich, da muss, man weiß ja das Deckdatum, demzufolge achtest du in den Tagen dann mehr drauf, ob vielleicht auch das Jungtier den Weg nicht im Beutel gefunden hat, vielleicht unten liegt, kann ja auch durchaus passieren und man merkt es aber hauptsächlich dann auch an ihrem Verhalten, dass sie zum Beispiel sich nicht mehr so am Bauch fassen lässt, den Beutel dann auch versucht zu verteidigen, indem sie dann wirklich dann auch haut oder versucht einen zu zwicken, wenn man da am Beutel geht. Aber dass man sieht, dass da ein Jungtier am Beutel ist, das dauert schon ein paar Monate.
Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Fortsetzungsfolge aus Die Koalas in Leipzig. Eine Familie, eine kuschelige Familie mit Potenzial. Das wird eine bestimmt wieder schöne Geschichte. Vermute mal auch für dich immer eine besondere Geschichte, oder?
Na, auf jeden Fall. Also wir hätten gern natürlich wieder Jungtiere. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Belohnung für die Arbeit auch am Ende, wenn du so kleine hast, das ist ja auch immer was Schönes. Und bei denen ist es schon auch irgendwie noch ganz besonders, weil du eigentlich weißt, es ist schon ein Jungtier geboren und da musst du aber zum Beispiel ein halbes Jahr noch warten, bevor du überhaupt erst mal irgendwie ein Beinchen oder ein kleines Auge oder so zu Gesicht bekommst. Das war bei Budi ganz lustig. Ich finde, das hat schon immer ein bisschen was von kleinen Alien. Wenn dann sich plötzlich aus dem Beutel oder so einfach nur ein Auge anguckt oder irgendwie ein Bein raushängt. Oder
was noch nicht so wirklich niedlich ist sozusagen.
Was auch noch nackig ist teilweise, dann, das ist schon putzig. Und da freut sich, glaube ich, jeder, der die irgendwie pflegt, wenn man das dann zu aufwachsen sieht oder wenn dann der Punkt kommt, dass es auch mal auf dem Rücken sitzt oder wenn du die Chance hast, auch mal zu gucken, wie es die ersten Tage dann mal rauskommt und so.
Also die Belohnung gönnen wir dir, gönnen wir euch und würden wir uns natürlich auch sehr gönnen. Wir hoffen, dass das wieder klappt bald bei euch und herzlichen Dank bis dahin auf jeden Fall, Jude, und bis bald mal wieder.
Bis bald mal wieder, tschüssi.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.